Im Allgemeinen beginnt nach der christlichen Tradition die Karwoche mit dem letzten Sonntag vor Ostern, dem Palmsonntag, und endet am Karsamstag. Das Wort Kar leitet sich vom Altdeutschen Kara oder Chara für Kummer, Klage oder Trauer ab. In dieser Woche wird in besonderer Weise dem Leiden, Sterben und der Auferstehung Christi gedacht. Nun haben hierzulande die Menschen ein recht gespaltenes Verhältnis zum Sterben bzw. zum Tod. Für die einen endet das Leben im Nichts und für die anderen gibt es nach dem Leben noch ein anderes Leben, das sich körperlos in einer anderen oder in mehreren Dimensionen abspielt. Vereinfacht ausgedrückt werden diese Dimensionen je nach Weltbild, Glaubensvorstellung oder Religion mit Himmel, Jenseits, Überwelt, Insel der Seligen, Elysium, Olymp, Nirvana, Valhalla, Reich Gottes, Ewigkeit, ewige Seligkeit, Paradies, die ewigen Jagdgründe und so weiter bezeichnet. Selbstverständlich handelt es sich bei diesen Begriffen um Schilderungen oder Vorstellungen, die sich der Mensch macht, um Unbegreifliches irgendwie, meist bildlich, etwas verständlicher zu machen. Aber es sind wohl immer nur Versuche, zumal schon alleine der Begriff Ewigkeit weit über das menschliche Vorstellungsvermögen hinausgeht. Hinzu kommt, dass noch niemand vom Tod, zumindest im ehemaligen körperlichen Zustand, zurückgekommen ist und mit für den menschlichen Verstand begreiflichen Worten diesen Zustand hätte beschreiben können. Und selbst wenn, hätte man ihn wirklich verstanden bzw. richtig interpretiert? Daher bleibt es meist bei eben diesen Vorstellungen oder aus der religiösen Tradition übermittelten Schilderungen, Fragmenten bzw. Übersetzungen und Interpretationen, die man nun glauben mag oder eben nicht. Dennoch gibt es Menschen, die schon lange nicht mehr glauben, zumal sie schon längst in ihrem tiefsten Inneren spüren und die lebendige Erfahrung gemacht haben, dass es noch einen viel größeren und weiteren Horizont gibt, als den, an den der Mensch im Allgemeinen glaubt. Und dieser ist keineswegs von irgendeiner Religion, Weltanschauung oder Terminologie abhängig, geschweige denn weit weg im Himmel, der Ewigkeit oder in einem sonstigen bereits erwähnten Zustand zu finden, sondern in sich selbst. So sagt ja auch schon der Volksmund, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Aber wenn es nun auch eine Bezeichnung für den Himmel oder das Gute als Überwelt gibt, dann muss es auch, zumindest in polaren Religionen oder Weltanschauungen, einen Begriff für die Unterwelt, das Böse, geben. Und auch hier gibt es nicht nur einen, sondern eine Menge Bezeichnungen. Hölle, Totenreich, Unterwelt, Hades, Schattenreich, Geisterwelt, Schattenwelt, Orkus, Ort der Finsternis und so weiter. Und wer an das Nichts, lateinisch nihil, nach dem Leben glaubt, der müsste sich weder über das eine noch über das andere zu Lebzeiten Gedanken machen. Und doch hat mir meine Erfahrung mit Menschen gezeigt, die sich bewusst oder unbewusst als Nihilisten bezeichnen, dass sie gerade solche unerklärlichen Fragen und Phänomene oft zum Mittelpunkt ihrer Gespräche machen. Wobei sie mir den Eindruck vermittelten, dass sie einfach nicht von dieser Thematik loskommen und mehr darin verstrickt sind, als es ihnen lieb ist. Grundsätzlich zweifelt ein Nihilist ja am Sinn des Lebens, am Sinn der Weltgeschichte, an erkennbaren Tatsachen und moralischen Werten. Er glaubt an keine höhere Intelligenz, ob sie sich nun auf Erden, im Himmel, in der Hölle oder sonst wo aufhält. Eigentlich glaubt er an gar nichts. Was nicht ganz stimmt, denn eines gibt es doch, an dem er felsenfest hängt. An seinem unverrückbaren Verstand und dem, was er mit seinen äußeren Augen zu sehen glaubt. Aber auch für jene, die an ein Leben nach dem Leben glauben, gibt es ein breit gefächertes Angebot von Möglichkeiten, wie es sich im Jenseits abspielen könnte. Ob man nun selig in der Ewigkeit weilt, verdammt in der Hölle schmachtet, als Tier in einem nächsten Leben wiederkommt oder gar in einem anderen Körper und unter anderen Bedingungen als Mensch sein Leben fortführt und alles ausbadet, was man in einem vorherigen Leben vermasselt hat, es könnte sich so oder ganz anders zutragen. Wie und was auch immer wir darüber denken, jede theoretische Abhandlung über die Existenz eines Himmels oder einer Hölle werden zu bloßen Mutmaßungen, solange wir nicht das uns zur Verfügung stehende jetzige Leben, das unserer Mitmenschen und das der ganzen Natur mit allen augenscheinlichen Widersprüchen schätzen und lieben lernen. Dazu gehört auch der Mut, immer mehr dem Allerinnersten zu vertrauen, über das eigene Schwarz-Weiß-Denken hinauszukommen und differenzierter bzw. ganzheitlicher das Weltgeschehen zu betrachten und zu beleben. Dann müssen wir auch nach keinem spirituell selbstgemachten Himmel mehr streben oder gar ein manipulativ erfundenes Höllenszenario fürchten, da wir wissen, dass es jeder Mensch selbst in der Hand hat, seinen Himmel oder seine Hölle bereits auf Erden zu gestalten. Und selbst wenn man sich zu Lebzeiten gegen eine solche Vorstellung wehrt und nur glaubt, dass man ein Produkt irgendwelcher zufälligen Umstände ist, dann kann es einem vielleicht so ergehen wie dem Mann in der nachfolgenden Geschichte. Es war einmal ein Mann, der saß jeden Tag vor seinem Fernseher. Nun, ihr werdet wohl denken, das ist nicht ungewöhnlich in unserer heutigen Zeit, dass jemand vor dem Bildschirm sitzt. Ja, das stimmt, und es gibt ja auch gelegentlich schöne Sendungen, die nicht nur unterhalten, sondern auch der Seele Gutes tun. Aber so war es nicht bei unserem Mann. Er glaubte einfach nicht an sich selbst, an seine Fähigkeiten, Eigenschaften und Träume. Er befand sich gerade in der Mitte seines Lebens, und wenn jemand sich selbst nicht traut, seine Fähigkeiten nicht schätzt und seine Lebensträume als Spinnereien herunterspielt, dann wird seine Seele immer trauriger. Auch die Menschen in seiner näheren Umgebung nahmen ihn so wahr, wie er sich im Geheimen selbst sah. Sie glaubten nicht an ihn, hielten ihn für unfähig und tuschelten hinter seinem Rücken. Schließlich verlor er auch noch seinen Beruf. Das machte seine Seele noch trauriger. Und wenn die Seele nichts hat, was sie nährt und aufbaut, dann wird sie krank. Und das war auch bei unserem Mann so. Aber er glaubte nicht daran, dass diese Krankheit durch seinen unglücklichen Zustand kam, den er sich zum größten Teil selbst geschaffen hatte. Nein, er war felsenfest der Meinung, dass dieser Umstand von Geburt an schon in seinem Körper festgeschrieben war. Und so ließ er sich mit allen nur erdenklichen Mitteln behandeln, um nicht mehr an diese Krankheit erinnert zu werden. Doch die Mittel, die man ihm verabreichte, und die Methoden, mit denen man ihn behandelte, wurden dort eingesetzt, wo man glaubte, die Krankheit in den Griff zu bekommen. Im Körper. Nun, das half auch gelegentlich. Aber wenn die Seele krank ist und man die Aufmerksamkeit nur dem Körper widmet, dann braucht man sich nicht wundern, wenn die Seele noch lauter ruft. Ja, man könnte fast sagen, sie schrie schon um Hilfe. Aber anstatt sie zu hören, wurden die Mittel und Methoden der Behandlung verstärkt. Es verhielt sich mit ihm ein wenig so wie mit einem defekten Auto. Anstatt die Warnung der Motorkontrollleuchte zu beachten, klebt man sie einfach zu. Das ging einige Jahrzehnte so. Unser Mann zog sich immer mehr in sich selbst zurück, mied den Kontakt zu anderen Menschen und glaubte an die Behandlung seiner Krankheit, obwohl er doch sah, dass dies seinem Körper nur gelegentlich half. Was aber noch viel schlimmer war, durch die Behandlung entstanden immer neue Krankheiten, die wiederum mit ähnlichen Mitteln und Methoden behandelt wurden, wie seine ursprüngliche. Er aber saß brav vor seinem Fernseher und duldete alles, was man mit ihm tat. Nun war er mittlerweile blind auf einem Auge. Auch dies war eine von vielen anderen Nebenwirkungen durch die jahrzehntelange Behandlung seiner ursprünglichen Krankheit. Sein Alter war inzwischen doch beachtlich, denn er ging auf die 80 Jahre zu. Ob er in diesen Jahren seit dem Beginn seines unglücklichen Zustandes bis jetzt wirklich gelebt hatte oder nur mit kostspieligen Mitteln am Leben gehalten wurde, das wäre noch näher zu beleuchten und eine andere Geschichte. Wenn er sich nicht gerade mit seinem Unglück beschäftigte, dann schaute er eben Fernsehen. Und das tat er aber nicht 2 oder 3 Stunden am Tag, nein, er saß den ganzen Tag vor dem Fernseher, bis spät in die Nacht hinein. Und was er dort sah, waren keinesfalls Sendungen, die seine Seele nährten. Nein, es waren solche, die Katastrophen, Sensationen und Skandale zeigten, die sich in der Welt zutrugen. Zumindest so, wie sie durch die Brille der Fernsehmacher gesehen wurden. Doch unser Mann glaubte daran. Es war der Inhalt seines Lebens. Er glaubte übrigens immer an das, was ihm vermeintliche Koryphäen, Fachleute und Obrigkeiten erzählten. Nur an sich selbst glaubte er nicht. Und wenn er dann doch einmal etwas wagte, was außerhalb der Welt des Fernsehens sich zutrug, dann ging es schief. Eines Tages, ich weiß auch nicht, wie alt er geworden ist, waren es 90 oder gar 100 Jahre, starb er. Er selbst glaubte übrigens Zeit seines Lebens nicht so richtig daran, dass es nach dem Leben noch ein Leben geben könnte. Sicher war er sich dabei allerdings nicht, aber wer ist das schon? Er jedenfalls befand sich nach seinem Tod in einem Raum. Und dieser Raum unterschied sich überhaupt nicht von dem Zimmer, in dem er zu Lebzeiten vor seinem Fernseher saß. Er lag in seinem gemütlichen Fernsehsessel, die Beine waren behaglich ausgestreckt, neben sich auf einem Tischchen stand eine Flasche Bier und daneben die Fernbedienung des Großbildschirms. Nun werdet ihr euch sicherlich fragen, wie er überhaupt bemerkte, dass er tot war. Wenn doch alles so war wie zu Lebzeiten? Aber jedes Mal, wenn er einen Schluck aus der Bierflasche nehmen wollte, griff er ins Leere. Wenn er aufstehen wollte, konnte er das nicht, denn er spürte seinen vermeintlichen Körper nicht. Wenn er aus dem Fenster schauen wollte, dann sah er nicht das Haus seines einstmaligen Nachbarn. Nein, er sah nur Dunkelheit. Das Einzige, was ihm gelang, war die Fernbedienung zu ergreifen, um damit den Bildschirm zu starten. Und das tat er auch. Aber es kamen dort nicht die gewohnten Sendungen über irgendwelche menschliche Schicksale, Sensationen oder Katastrophen in der Welt. Nicht einmal seine geliebten Krimis waren zu sehen, die es ja zuhauf im Fernsehprogramm gab. Nein, er sah nur sich selbst. Ganz aufgeregt suchte er mit seiner Fernbedienung andere Programme auf diesem sonderbaren Bildschirm. Aber jedes Programm, und es gibt ja sehr, sehr viele davon, das er ansteuerte, strahlte nur ihn aus, wie er auf seinem Fernsehsessel saß und in den Bildschirm starrte. Es war wie vor einem Spiegel, und doch war es er selbst, der dort ausgestrahlt wurde. Nun soll es ja im Jenseits keine Zeit geben, und daher kann ich euch auch nicht sagen, wie lange er herumgezappt und gesucht hatte, aber er schien eine kleine Ewigkeit gewesen zu sein. Es nützte aber nichts, denn immer wieder begegnete er sich selbst. Seine Panik war nun so groß geworden, dass er den Fernseher ausschalten wollte. Aber, oh Schreck, es ging nicht. Konnte er zu Beginn die Fernbedienung noch anfassen, so griff er jetzt, wie durch alles andere auch, hindurch. Er lag auf seinem Fernsehsessel und musste die Sendung über sich selbst anschauen. Wie lange dies ging, kann ich euch auch nicht sagen. Ihr wisst ja, im Jenseits gibt es keine Zeit. Aber es änderte sich doch etwas in den Gefühlen und Gedanken des Mannes. War er doch zuvor bei seinem eigenen Anblick und in Anbetracht der außergewöhnlichen Situation des Todes in großer Angst und Sorge, so legte sich dieses Gefühl allmählich und er kam immer mehr zur Ruhe. Und in dieser Ruhe konnte er sich selbst und sein Leben besser betrachten. In dieser Betrachtung sah er seine ganze Kindheit, seine Eltern, Jugend und sich selbst als Erwachsener. Er sah seine Freunde und Feinde, aber auch all die Beziehungen, die er Zeit seines Lebens führte. Er spürte alle Verletzlichkeiten, Trennungen und Enttäuschungen in seinem Leben. Aber nicht mit dem Gefühl des Grolls, sondern mit dem der Verzeihung. Er konnte sogar denen verzeihen, die ihn am schlimmsten verletzt hatten. Und er bat auch jene um Verzeihung, die er verletzte. Ja, und schließlich konnte er sich selbst verzeihen. Mit jedem dieser ganz neuen Gedanken und Gefühle wurde es plötzlich heller in diesem Raum. Woher dieses Licht kam, wusste er nicht. Die Bierflasche, die Fernbedienung, das Tischchen, der Fernsehsessel, das Fenster zum Nachbarn und schließlich sogar der Großbildschirm lösten sich nach und nach auf. Es wurde immer heller und weiter in diesem Raum und er spürte ein tiefes Glück in seinem Herzen oder eben dort, wo ein solches zu Lebzeiten einmal war, denn auch sein vermeintlicher Körper war nicht mehr existent. Er spürte nur noch dieses glückselig machende Licht und eine unendliche, allumfassende Liebe. Und was dann geschah, davon kann ich euch leider nicht mehr berichten. Zu jener Zeit, als ich diese Geschichte schrieb, besaß auch ich noch einen menschlichen Körper. Und da es ja im Jenseits keine Zeit und offenbar auch keinen Raum gibt, überfordert das derzeit meinen Verstand. Nun werdet ihr euch wohl denken, so etwas gibt es nicht. Das ist eine Fiktion, eine fantastische Ausgeburt eines Geschichten- und Märchenerzählers. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich jedenfalls kenne Menschen, die ein derartiges oder ähnliches Leben führen. Und das sind nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Vielleicht gehöre auch ich oder du ein wenig dazu. Wer weiß das schon?